Genau, ich bin reingekommen, habe mir erst gedacht, boah, was riecht hier so? Was ist das? Und sehe einfach dieses Fotostudio in meinem Wohnzimmer und denke mir, what the fuck? Wie hat die das gemacht? Die Bilder im Nachgang habe ich mir gedacht, krass, die sind in diesem Barock-Wohnzimmer in der Türkei entstanden. Wie verrückt ist das bitte? Das war so eine geile Erfahrung.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich mich mit Dilek zusammengesetzt, denn Dilek ist die beste Person, mit der ich über dieses Thema sprechen könnte. Ich möchte euch hier und da gerne mal mit in mein Business reinnehmen und euch von meinen Shootings berichten. Und dieses Shooting, über das wir heute sprechen, ist eines der wichtigsten Shootings meiner Karriere, denn es war das erste richtig große Ding. Und wie der Zufall es wollte, war das während Corona. Und ich habe mich zu allem Überfluss auch noch spontan dazu entschieden, das Ganze aus der Türkei heraus umzusetzen. Und wie das alles so gelaufen ist, was alles schiefgegangen ist, was es für Chancen dadurch gab, darüber reden wir heute. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Du hast massiv viele Projekte und umso mehr freue ich mich, dass du dir trotzdem heute die Zeit genommen hast, mit mir nochmal in die Vergangenheit zu reisen und über mein erstes wirklich richtig heftiges Fotoprojekt zu sprechen.
Stimmt.
Kannst du dich noch so grob daran erinnern, wie ich dir davon erzählt habe und wie das Ganze dann zu einer Reise in die Türkei wurde?
Wir saßen in Dortmund am Phoenixsee in diesem Café und ich weiß auch gar nicht, warum wir. Ich glaube, wir haben uns einfach zum Kaffee getroffen, einfach so zum Quatschen.
Ja.
Und dann hast du davon erzählt und ich habe von Türkei erzählt und dann habe ich, glaube ich, gesagt, hey, komm doch einfach mit. Und du hast gesagt, hey, wie jetzt? Ja. Komm, wir gucken mal
Okay.
nach Flügen oder irgendwas war da. Irgendwas haben, war da auf jeden Fall. Und dann, ja, komm doch einfach mit. Ja, wie lange bist du denn? Ja, 2 Wochen. Kannst du einfach mitkommen? Ja, jetzt wirklich? Also ich gucke dann jetzt wirklich? Ja, jetzt
Ja.
wirklich. Ja, meinst du das wirklich ernst? Ja. Und so kam das, dass wir dann auf einmal im Flieger saßen in Richtung Türkei. Und ich weiß auch gar nicht. Und genau, wir sind angekommen. Und wir sind erstmal in meine Haushälfte, weil links lebt ja meine Mutter, rechts lebe in Anführungszeichen ich. Und wir sind in meine Haushälfte. Aber ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Ich habe dann bei meiner Mutter geschlafen und habe dir irgendwie die komplette Haushälfte überlassen. Das war so geil.
Du hast bei
Und
deiner
ich weiß
Mutter
gar
auf
nicht
dem
warum.
Sofa, du hast auf dem Sofa gepennt und hast es jeden Tag wieder zusammengeschoben und hübsch gemacht. Und ich habe dich irgendwann auch gefragt,
Stimmt.
Dilek, du pennst hier doch 2 Wochen, lass es doch als Bett so lange. Meinst du, nee,
Ja.
nee, kann ich nicht machen, da rastet meine Mutter aus.
Genau, das muss
Okay,
alles wieder
okay.
ganz ordentlich sein. Ja.
Okay, gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Dilek, viele von meinen ZuhörerInnen kennen dich ja noch gar nicht. Magst du dich erstmal kurz vorstellen, bevor wir in diese Story reinhüpfen?
Ja, sehr gerne. Ich bin Dilek, 38 und ja, was mache ich eigentlich? Ich mache sehr viel. Aber um es abzukürzen, ich sage einfach mal, ich bin Online-Business-Mentorin, also ich bin selbstständig und helfe AnfängerInnen, sich ein Online-Business aufzubauen. Genau, ich bin seit 10 Jahren im Social-Media-Bereich tätig, habe Social-Media-Management gemacht und was weiß ich, habe auch eine eigene Marketing-Agentur und ja, mache mal dies, mal jenes, habe auch einen eigenen Podcast, beziehungsweise zwei und der dritte wird auch bald gelauncht. Und genau, grob, ich will gar nicht alles aufzählen, weil dann wären wir wahrscheinlich Weihnachten immer noch nicht fertig, bis ich hier meine ganze Liste aufgezählt habe.
Ja, es ist, also du bist auch wirklich eine der krassesten Allrounderinnen, die ich jemals kennenlernen durfte.
Oh
Und
mein Gott, danke.
du stürzt dich in Projekte und machst einfach dein Ding. Und mal geht es schief, mal läuft es gut.
Oh
Und
ja.
du hast eine unfassbar positive Ausstrahlung und Grundhaltung. Das ist etwas, das ich
Oh, danke,
an
Sabrina.
dir sehr schätze. Eines der Dinge, das du ja auch früher mal gemacht hast, und ich weiß nicht, ob du da auch wieder bald in die Richtung reinhüpfen wirst, aber wir haben uns ja über die Foodbranche kennengelernt, weil
Ja.
du warst ja auch mal eine Foodbloggerin. Also vielleicht kennen einige dich noch als die Food Sister.
Genau, oh, das war so eine coole Zeit. Oh, das war so schön. Ich weiß auch gar nicht, warum ich damit aufgehört habe. Das waren echt die besten Jahre überhaupt. Genau, darüber haben wir uns kennengelernt, Rezepte geschrieben, Videos gemacht. Bei mir war ja der Fokus mehr auf Instagram. Und genau, hatte zwar auch einen Foodblog, wir waren auf Events, wir haben gemacht und getan und das war so eine coole Zeit. Und ja, es haben sich tatsächlich einige ein bisschen Food Sister Content wieder zurückgewünscht, aber ja, ich habe seit gestern einen
Ich
Thermomix.
wollte gerade sagen, das könnte jetzt ja wahrscheinlich.
Genau, ich habe seit gestern einen Thermomix, meine allererste Küchenmaschine mit 38. Ich hatte noch nicht mal einen Mixer, ich konnte noch nicht mal Smoothies machen, gar nichts. Und jetzt habe ich da diesen neuen Thermomix stehen und bin total überfordert und bin jetzt total im Game. Ja, vielleicht wird Food Sister zurückkommen, aber eben ein bisschen anders.
Es ist bei dir halt auch immer eine Überraschung. Was macht sie als nächstes?
Als,
Welchen
ja, und.
Instagram-Account reaktiviert sie next? Und wo
Du
ist der
hast so
Fokus jetzt
recht.
drauf? Aber du hast bei allem halt trotzdem immer deine Community, ne? Also die
Ja,
folgen
die
dir in
kleinen,
alle Richtungen und
voll.
sind generell interessiert, weil du halt als Person diesen Magnetismus in dir hast, dass Leute
Oh,
sehen
das
wollen,
hast du so
was
schön
du machst.
gesagt. Danke. Aber das wundert mich manchmal selber, dass die noch alle da sind. Ich habe zwar keine große Community, wir sind vielleicht gerade mal so noch nicht mal 3000 Leute bei mir auf Instagram. Und die sind immer am Start. Also das ist unfassbar, dass die nicht schon alle gegangen sind, weil ich halt genau wie du es beschrieben hast, heute so, morgen so. Also wer weiß, was ich mir morgen überlege. Und trotzdem sind alle am Start und es macht einfach unfassbar viel Spaß. Das
Ja,
muss
da
ich
würde dir
sagen.
auch jeder Insta-Coach von abraten, ne? Du musst deine
Richtig.
Nische finden und du machst genau das Gegenteil und genau deswegen funktioniert es. Wir müssen über
Ja.
dieses Thema wann anders mal sprechen, vielleicht in einem deiner
Unbedingt.
Podcasts, weil ja, Marketing, Social Media Marketing, da bist du ja wirklich die Expertin auch für. Machen wir ein anderes Mal,
Auf
sonst
jeden Fall.
sind wir wieder in einem anderen Rabbit Hole. Unser Kontakt wurde ja enger, als du nach Dortmund gezogen bist. Das war ja irgendwann, weiß ich nicht. Um 2020 haben wir uns auf jeden Fall ein bisschen, oder 2019 schon,
2019, ja, genau.
das Shooting, von dem wir jetzt sprechen wollen, das war ja im September. Ich habe nochmal nachgeschaut, September 2020, das war generell eine krasse Zeit. Wir waren ja noch voll im Maske tragen überall. Reisen war generell auch gar nicht so einfach. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert hat, dass wir in den Flieger in die Türkei steigen konnten zu der Zeit.
Ich weiß auf jeden Fall, dass du mir am Flughafen gesagt hast, Dilek, deine Maske muss über deine Nase. Daran kann ich mich noch voll erinnern. Dilek, zieh die Maske richtig an. Ja, das war alles super streng. Aber wir durften fliegen unter,
Ja,
ja, unter
okay.
den Auflagen, ne?
Ja, wie es dazu kam, ich glaube, erst kam mein Auftrag. Wir hatten schon ein bisschen Kontakt und waren am Phoenixsee spazieren, was trinken,
Ja.
ne? Was man halt machen durfte in der Zeit. Ich bekam dann von einem meiner liebsten Kunden damals eine Anfrage: Hey Sabrina, wir brauchen hier neue Etiketten für unsere Produktlinie. Kannst du dir vorstellen, das zu machen? Und in meinem Kopf war erstmal Kirmes und Alarm und so, oh mein Gott, das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es wäre dann auch in Kombination, in Kooperation mit einer Grafikerin und alles muss halt super präzise gelegt werden, weil das auf Etiketten kommt, die später im Supermarkt stehen. Also richtig krasses Ding. Und das war ja schon Schwierigkeitsgrad genug. Und dann kommst du an und sagst mir, hey, ich fliege in die Türkei, hast du Bock mitzukommen? Und ich sah die Chance so, oh geil, Urlaub, Urlaub, Urlaub. Und dachte, aber ich muss da dieses Shooting umsetzen. Wie wäre es denn, das zu kombinieren, um einfach nochmal so einen Schwierigkeitsgrad draufzulegen? Und ich glaube, du hattest mich auch angeguckt wie ein Auto, weil du nicht gedacht hättest, dass ich zusage in dem Moment.
Genau, weil ich habe mir nämlich gedacht, also erstmal habe ich mir gedacht, ich wusste ja nicht, wie viel Equipment du dabei hast, weil es ist ja, das war auch dein erster großer Auftrag und da floss unfassbar viel Geld. Das musst natürlich, ich weiß ja, wie du bist da super, also du willst das dann immer 150%, also für mich, wenn nicht Sabrina, ist immer 150% und du wolltest das halt genau richtig machen und alles perfekt. Und da habe ich mir erst gedacht, so. Oh je, nicht, was habe ich jetzt gemacht, dass ich ihr das angeboten habe? Nicht, dass sie das dann zu 150% umsetzen kann und vielleicht hat sie ja voll viel Equipment. Wie soll sie das denn alles mitnehmen? Und dann hast du ein bisschen überlegt, das weiß ich noch, hast du dann gesagt, ja, eigentlich bräuchte ich ja das, ich bräuchte dies, ich bräuchte jenes. Und dann hast du gesagt, yo, ich mach das. Und ich habe mir gedacht, krasse Frau. geil. Wie cool ist das? Die zieht einfach durch. Die sagt, und genau das liebe ich einfach an den Leuten. Einfach machen. Einfach machen. Wenn der Impuls da ist, wann hast du die Chance? Einfach 2 Wochen in die Türkei und kannst dann von dir behaupten, ich habe dieses Shooting in der Türkei gemacht, was uns natürlich erwartet hat, darüber reden wir gleich.
Es hatte ja sowohl positive als auch negative Effekte. Ich meine, am Ende hat alles funktioniert, weil ich auch immer mit dieser Einstellung dran gehe, wenn Probleme auftreten, dann lösen wir die halt und finden für alles irgendwie einen Weg. Und wie gesagt, einige Sachen waren super, super genial und andere, okay, habe ich nicht mit gerechnet. Also es ist so geil, am Ende war es die beste Entscheidung, in die Türkei zu reisen, eben weil ja einige Dinge in Deutschland so nicht möglich gewesen wären. Und das ist halt das Geile. Und andere Dinge waren in der Türkei nicht möglich und dafür musste ich dann nochmal in Deutschland nachshooten. Okay, wir sind also in Deutschland, wir haben beide unsere Flüge gebucht und ich wusste, geil, ich habe eine Woche das coolste Shooting-Projekt ever in der Türkei und dann habe ich eine Woche Urlaub. Wir waren ja dann im Haus deiner Eltern, das hat ja dein Vater Stein für Stein selbst gebaut, meine ich mich erinnern zu können. Wunderschönes richtig. Haus, ich glaube insgesamt irgendwie 3 oder 4 Wohnungskomplexe.
Genau, 4.
Ein Pool, der schönste Obst- und Gemüsegarten, den ich je gesehen habe. Ich habe mir auch Avocados mitgenommen, die dann noch wochenlang in meinem Kühlschrank frisch geblieben sind. Und ich habe die dann wirklich noch sehr genossen.
Darüber habe ich mich auch sehr gefreut, dass du ein bisschen was mitgenommen hast.
Granatapfelbäume. Ihr kennt ein Bild von mir mit Granatäpfeln. Das ist dort entstanden. Massig Olivenbäume, ein großes Gewächshaus. Also da ist alles gewachsen. Und da ich ja diese Etiketten geshootet habe, brauchte ich ja insgesamt 18 verschiedene, also sogar noch ein bisschen mehr, weil es immer ein bisschen kombiniert war, Zutatenkombinationen, die auf diesen Bildern dann zu sehen waren. Und es war halt sehr geil, direkt an der Quelle zu sitzen und dann einfach so, oh, ich brauche nur ein bisschen Rosmarin, geh ich noch mal raus und hol mir noch mal was. Alles, was diesen Job anging, was Planung und so anging, habe ich natürlich vorab in Deutschland gemacht. Wir haben das Briefing gesprochen, den groben Look und alles. Aber die finalen Lichtsetups und alles habe ich tatsächlich dann erst in der Türkei gemacht. Den groben Plan haben wir in Deutschland gemacht. Ich hatte die Zutatenliste. Und ich weiß noch, ich habe dann mit dir geschnackt und du hast mit deiner Mutter gesprochen, weil ich dir eine Liste von all den Zutaten brauchte, dir gegeben habe und dich gefragt habe, sag mal, gibt es das in der Türkei?
Ja, und ich, dadurch, dass ich da nicht lebe, wusste ich auch nicht alles, aber ich habe mir gedacht, es gibt dort ja, also eigentlich gibt es da ja alles. Und habe mit meiner Mutter geschnackt. Sie sagte dann auch, ja, ich glaube, ich weiß nicht, 1 oder 2 Sachen waren das nur, wo sie gesagt hat, da kann ich dir jetzt, bevor ich dir was Falsches sage, keine Ahnung, könnte sein, könnte nicht sein. Aber wir finden dafür schon eine Lösung oder irgendwie sowas. Und dann haben wir das auch noch besprochen. Dann war ja erstmal, okay, dann, ja, wir finden dafür schon eine Lösung, machen wir schon.
Ja.
Ja, und erzähl du mal weiter.
Also ich bin ja grundsätzlich auch relativ ruhig und entspannt, aber es gab auf jeden Fall ein paar Momente, wo ich mir, scheiße, da fehlen jetzt irgendwie noch 6, 7, 8 Zutaten für was weiß ich wie viele Bilder. Wenn wir die nicht kriegen, dann bin ich wirklich ein bisschen am Arsch. Also ich glaube, da waren noch 1, 2 Tage, wo du gemerkt hast, dass ich etwas angespannt war, bis wir das dann durch eine Tour nach Marmaris gelöst haben. Auf jeden Fall alles vorab geklärt. Dann ging es daran, wie packe ich meinen Koffer? Wie viel Gepäck nehme ich mit? Weil es war auf jeden Fall 100%ig klar, ich muss Kunstlicht nutzen, weil wir ja einen durchgängigen Look haben. Etwas, das ich jederzeit reproduzieren kann. Wir hatten, ich glaube, 5 Shooting-Tage anberaumt. Und es war halt klar, ja, das geht nicht mit Tageslicht. Es muss halt jeden Tag genau gleich aussehen. Ich wusste, ich werde da irgendwo ein Set aufbauen müssen und das bleibt so stehen. Und niemand darf da auch nur 1 Zentimeter dran ruckeln. Die Kamera blieb die ganze Zeit so. Und
du hattest auch so X'e, meine ich, irgendwo platziert.
Ja, ne? Genau, ich hatte, wir hatten als Untergrund so Butterbrotpapier, so leicht geknittert. Und ich habe dann entsprechend, genau in dem Moment, wo ich wusste, oh scheiße, ich muss das in Deutschland weitershooten, weil einige Zutaten dann doch nicht auffindbar waren, wusste ich, okay, ich muss das so markieren, dass ich das Set nochmal ganz genau so bei mir in Deutschland aufbauen kann. Also ich habe dann ausgemessen, wie weit steht die Lampe weg. Ich habe ganz viele Fotos gemacht, ausgemessen, wie hoch war mein Stativ. Und dann auf diesem Butterbrotpapier habe ich halt genau markiert, an welchen Stellen ich geschnitten habe. Und ey, das war wirklich die perfekte Vorbereitung. In Deutschland habe ich dann nämlich innerhalb von einem Tag die letzten Motive nochmal wirklich eins zu eins im gleichen Style wieder fotografieren können. Und da bin ich schon sehr stolz drauf, dass ich das erste Mal so gerockt habe.
Und das auch noch in einem, vor allem, da war meine Haushälfte noch gar nicht renoviert. Das war so ein Barock-Wohnzimmer mit alten Möbeln, müsst ihr euch das vorstellen. Und ich kannte das jahrelang, seit meiner Kindheit kannte ich das nur so. Also jetzt ist es ja mittlerweile renoviert und sieht fancy aus, aber da, wo wir waren, da war das ja noch so richtig barock. Und ich komme, eines Tages komme ich da rein, weil ich habe ja, hast du ja erzählt, bei meiner Mutter auf dem Sofa geschlafen, weil ich dir das quasi überlassen habe und mir gedacht habe, komm, dann kannst du da in Ruhe ihre Sachen machen. Das ist, war ja auch einfach ein wichtiger Auftrag, also das sollte man auch ernst nehmen. Und hab dir dann da den Raum, Raum gegeben im Sinne von, dass du dich frei entfalten kannst. Und komm dann da eines Tages rein und sehe einfach dieses Fotostudio in meinem Wohnzimmer und denk mir, what the fuck, wie hat die das gemacht? Hier eine Lampe, da der Tisch, hier ein X, da. Und das sah, das, ich habe mich nur gefragt, wie, also was war alles in deinem Koffer? Und ja, wie hast du hier dieses Studio aufgebaut? Wie hat die das gemacht? Und das Ganze und die Bilder im Nachgang, habe ich mir gedacht, krass, die sind in diesem Barockwohnzimmer in der Türkei entstanden. Wie verrückt ist das bitte? Das war so eine geile Erfahrung.
Hammer. Es ist super interessant von dir zu hören, wie du das wahrgenommen hast. Für mich war das nämlich tatsächlich, auch wenn es unbekannt war, schon so, ja klar, genau so machen wir das. Und das war eigentlich der einfachste Part, würde ich sagen.
Und du hast ja auch nicht alles mitgenommen. Also du hast ja das Nötigste, was du mitnehmen kannst, das jetzt da ein Riesending da aufgestellt. Obwohl doch, du hattest du nicht so ein
Riesending?
Ich hatte
eine
dabei?
Riesige Softbox, ja.
Ja, stimmt.
Ja, oh, gehen wir mal kurz zum Koffer. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Studioblitz, ein Stativ. Zwei Stativ, genau, ein Stativ für meine Kamera, ein Stativ für den Blitz. Eine Softbox, 1,20 Meter Durchmesser. Das ist so eine Schirmsoftbox, kann man falten. Was hatten wir noch mit? Ja, den ganzen Kleinkrams, Ladegeräte, mein Laptop, Backdrops, meine Fotohintergründe. Das war die Anfangszeit, das waren meine ersten Prototypen. Da war ich, das weiß ich auch noch, das war auch eine ganz knappe Geschichte, weil ich kurz zuvor mit der Druckerei in Kontakt war. Und die meine ersten Prototypen gedruckt haben und die gesagt haben, wir werden nicht pünktlich fertig, wir können die nicht alle pünktlich drucken. Und dann habe ich sie gebeten, zumindest die Helen Backdrops schon mal für mich fertig zu machen. Und dann bin ich damit, weiß nicht, 4, 5 ersten Backdrops in die Türkei gereist und habe da ja auch erste Testfotos gemacht.
Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Ich erinnere mich auch noch, dass du da noch Fotos gemacht hast für weitere Backdrops. Das weiß ich auch noch.
Oh,
von
ja.
Vom Poolhaus, von der Tür und sowas hast du doch auch. Oder von Fliegen, ich weiß gar nicht mehr. Aber hattest du Sondergepäck dabei? Nein, oder?
Nee.
Boah, krass.
Ich war nach dem Abi für ein Jahr in Kanada. Und da haben wir damals solche Überseekoffer gekauft. Also die etwas größeren, die jetzt für 23 Kilo viel zu viel Eigengewicht haben, aber halt super viel Volumen. Und davon hatte ich einen, ich glaube, es war nur ein Koffer mit. Und eine Hälfte war halt Foto-Equipment. Ich habe mir Übergepäck dazu gebucht, weil dieser Koffer irgendwie 30 Kilo oder so gewogen hat. Aber es hat alles reingepasst. Krass. Man braucht ja auch im September in der Türkei jetzt nicht so super schwere Kleidung. Von daher hat sich das ganz gut dann die Waage gegeben.
Ja, das war auf jeden Fall so eine geile Erfahrung. Also ich hatte zwar nichts damit zu tun, aber einfach das auch mal gesehen zu haben. Ich habe so Respekt davor. Hammer.
Ich weiß, dass du das eine Mal reinkamst und du meintest, boah, riecht es nach Zwiebeln. Weil ich in jedem verdammten Foto aufgeschnittene Zwiebeln mit drin haben musste. Und das hat alles so, also ich habe es irgendwann nicht mehr gerochen, aber das muss schlimm gewesen sein.
Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Ich bin reingekommen, habe mir erst gedacht, boah, was riecht hier so? Was ist das? Und dann wusste ich aber schnell, okay, das sind Zwiebeln. Boah, machst du hier irgendwas mit Zwiebeln? Und dann hast du das erzählt. Ich habe mir nur gedacht, geil. Dass die ganze Wohnung einfach nach Zwiebeln gerochen hat.
Ja, wenn die da ein bisschen länger unter so einer Lampe liegen.
Ja, und dann war ja der Part, wo wir auf Kräutersuche gegangen sind.
Genau, genau.
Oder also, gibt es noch was dazwischen?
Nee, es war alles gepackt und ich wusste, die ersten Tage müssen wir uns auf, ja, erstmal einkaufen und gucken, was wir kriegen. Ja. Und es ist jetzt ja so, du wohnst jetzt ja nicht in der Metropole. Vielleicht erzählst Richtig. Du mal kurz, wo wir uns da in der Türkei überhaupt befunden haben.
Genau, also wir waren in Dalyan. Das ist zwischen Marmaris und Fethiye. Das sind so die nächsten größeren Städte und auch bei Deutschen sehr beliebt. Also das sind Urlaubsstädte. Und wir befinden uns genau in der Mitte zwischen diesen beiden Städten. Aber bei uns gibt es nichts. Es gibt keinen großen Supermarkt, es gibt keine Mall. Wenn du irgendwas möchtest, musst du schon ein bisschen weiterfahren. Das heißt, wenn wir Basilikum, Kräuter oder sonst was brauchen, mussten wir schon über eine Stunde fahren, damit wir so einen Supermarkt hatten. Okay, ich nenne jetzt keine Ketten, aber dass wir halt einen größeren Supermarkt haben, wo wir der Meinung waren, die müssen das haben. Also so wie in Deutschland, du gehst in einen großen Supermarkt, der kann auch auf 2 Etagen sein, du findest alles, was du brauchst. Hm. So dachten wir.
Das dachten wir. Also wir haben ja, erstmal alle kleinen Supermärkte bei dir im Dorf. Genau. Ist Dalyan ein Dorf oder ist das noch schon ein
Dorf? Ja, 5000 Einwohner ist, glaube ich, ein Dorf,
wie
oder?
Wie mein Heimatdorf, ja.
Ja, definitiv, guck.
Ja. Ja. Ja, da haben wir erstmal alle, ich glaube, 3 Supermärkte oder so abgeklappert und geschaut, was wir kriegen. Das war jetzt nicht so viel. Da war ich das erste Mal ein bisschen so, oh Gott, hoffentlich kriegen wir das alles. Mhm. Und dann haben wir einen Trip nach Marmaris gemacht, meine
genau.
ich. Ja.
Und ich nach glaub, Marmaris. Ich glaube, wir sind über eine Stunde.
Anderthalb
Stunden trifft es ja. Wir sind ja nicht so schnell gefahren.
Ja.
Genau, anderthalb Stunden. Und wir haben ja hier auch keine richtigen Autobahnen, sondern die gehen ja alle über die Berge runter, hoch, runter. Deswegen hat das ein bisschen gedauert. Angekommen von außen, sah gut aus. Hier müssten wir alles finden. Das ist ein Riesenteil. Hammer, gehen wir rein. Und das ein oder andere haben wir auch gefunden.
Mhm. Ja, genau.
Aber dann natürlich nicht alles.
Ich glaube, wir sind da auch noch in mehrere Supermärkte rein. Und ja. So nach dem letzten hatten wir immer noch keinen Basilikum, kein Schnittlauch, kein...
Komisch, doch, ne?
Ja, kein, was war das noch?
Rucola.
Rucola brauchten wir noch. Und
genau.
Kürbis. Ich brauchte, also eine Sorte war Kürbis. Ja. Und das Problem, die Schwierigkeit von diesem Shooting war ja auch, dass das Bildverhältnis, die Größe immer die gleiche war. Mhm. Wir aber einerseits sehr kleine Zutaten hatten, wie Basilikumblätter, und auf der anderen Seite aber auch eine Sorte Kürbis enthält. Und da war dann dieses, scheiße, wie bringe ich da denn jetzt einen Kürbis mit rein?
Und wir hatten noch den Fall, dass der Rucola nicht so aussieht wie der Rucola in Deutschland. Das haben wir auch nicht bedacht. Hä, Rucola ist doch Rucola. Warum sieht der hier anders aus? Warum hat der so riesen Blätter? Der sah auf einmal aus wie so Feldsalat mit, keine Ahnung.
Ja.
Weißt du, warum sieht der Rucola anders aus?
Und ich habe den dann auch noch geshootet in der Türkei. Und wurde dann aber vom Kunden verständlicherweise nicht abgesegnet, weil, ja, der war sehr kräuselig und sehr, ja, also sah auf jeden Fall anders aus. Ich werde hierzu einen Blogpost schreiben, damit da mal so ein paar Bilder vom Behind the Scenes mit reinkommen. Und da werde ich dann auch mal den türkischen Rucola mit reinpacken. Also schaut in die Shownotes, wenn ihr euch das angucken möchtet. Auf jeden Fall, das war erstmal so, der Rucola hat mich happy gemacht, dass wir ihn gefunden haben. In dem Moment habe ich mir da gar keine Sorgen drum gemacht.
Ja.
Ich war nur so, scheiße, wir haben keinen Schnittlauch. Es gibt keinen Schnittlauch in der Türkei. Wieso finden wir keinen fucking Basilikum? Das ist so das Standardkraut von allen.
Ja.
Und Kürbis hatten wir auch nichts Vernünftiges gefunden.
Genau, da gab es nur dieses Riesenteil, dieses Komische, was wir dann doch am Straßenrand, glaube ich, mitgenommen haben.
Wir sind auf jeden Fall aus dem Supermarkt raus und dann hatten wir ja auch erstmal noch anderthalb Stunden Fahrt zurück bei, weiß ich nicht, 30, 40 Grad. Ich glaube, du hattest Klima im Auto, aber
ja.
Ich war auf jeden Fall super nervös, dass diese Kräuter, wir hatten Minze oder auf jeden Fall hatten wir irgendwelche Kräuter schon im Supermarkt gefunden und die haben wir dann auf der Motorhaube, wir haben noch Küchenrolle gekauft und mit deiner Wasserflasche haben wir dann die Kräuter noch eingewickelt, in der Hoffnung, dass die noch gut aussehen, wenn wir zurück sind.
Überleg mal, was also. Genau, und dann mit dem Wasser und es war so heiß, daran erinnere ich mich. Die Klimaanlage mit allem drum und dran und wir haben uns nur gedacht, bitte lieber Gott, lass uns heile zu Hause ankommen und lass die Kräuter noch so aussehen. Weil in anderthalb Stunden Fahrt, das kann vor allem bei, wie du gesagt hast, 30, 40 Grad, kann das ganz schnell ganz anders aussehen.
Weil das ja wirklich der Fokus des Bildes ist, muss richtig, es ja alles on point und frisch und wie frisch aus dem Garten gezupft aussehen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall war ich in dem Moment schon ein bisschen beruhigt, okay, wir haben kein Basilikum, wir haben keinen Kürbis, wir haben das nicht. Aber wir haben diese anderen Dinge und damit sind erstmal die ersten 2, 3 Shooting-Tage ja gesichert. Und dann auf dem Rückweg, ich hatte sie auf dem Hinweg schon gesehen, aber ich dachte mir, ah ja, nee, komm, Supermarkt ist doch bestimmt die bessere Adresse.
Ich weiß genau, was du jetzt sagen willst.
Sehen wir, fahren wir nach Hause und ich sehe am Straßenrand so riesige Töpfe. Ich dachte, das kann ja kein Basilikum sein, so einen großen Topf mit Basilikum gibt es doch nicht.
Sah so ein bisschen aus wie so eine Zimmerpflanze, ne?
Ja! Ich habe auch noch ein Foto davon, wie riesig dieser Basilikum war. Auf jeden Fall haben wir da gehalten. Dann habe ich da den größten Topf Basilikum meines Lebens. Ich glaube für 5 €.
Aber du hast nicht erzählt, wie du, als wir gefahren sind, wie du gesagt hast, stopp, Basilikum. Du hast das von Weitem auf jeden Fall schon gesehen. Ich habe da noch einen U-Turn gemacht. Da kannst du niemandem erzählen wegen dem Basilikum. Aber das war einfach, ich war irgendwann auch voll in diesem Film drin, weil das ja auch ultra wichtig war. Wir waren auf einer Mission. Sabrina und Dilek waren auf einer Mission. Und so hat sich das auch angefühlt. Also wirklich, es ging um Leben und Tod. Also jetzt übertrieben gesagt.
Ja.
Und dann sagte sie, Basilikum, Dilek, Basilikum, das ist doch Basilikum. Und ich mache dann U-Turn auf der Hauptstraße. Und wir fahren da diesen, das war so ein kleines Häuschen, das war ja so Straßenverkäufer. Ja, genau. Waren das. Genau. Die standen da einfach am Straßenrand und dann haben wir tatsächlich Basilikum gefunden und diesen riesen Topf mit ins Auto genommen. Das war so lustig.
Und war das nicht der gleiche Stand, wo auch die Kürbisse waren?
Ja, meine schon. Oder zwei weiter, ja.
Also ich bin dann ein bisschen noch weiter gelaufen, weil ich irgendwas Kürbisartiges gesehen habe. Und das war auch, again, der größte Kürbis, den ich jemals gekauft habe. Das war so mein ganzer Oberkörper. Aber das Interessante an diesem Kürbis, warum ich ihn auserkoren hatte, war, der hatte einen sehr schmalen Hals. Und der Teil mit dem, wie heißt das oben, mit dem Strunk, der war sehr winzig. Der war so meine Faust, ich habe sehr kleine Hände, der war so faustgroß. Und ich dachte mir, ha, dann kann ich ja den oberen Teil nehmen. Und dann sieht das aus wie ein winziger Kürbis, dass da noch so viel Anhang ist, wie so ein Eisberg. Ne? Das weiß man ja nicht. Also ich habe nur diesen oberen Strunk benutzt und vom Rest, ich weiß nicht, da habe ich Kürbissuppe gemacht. Und du hattest mich schon vorgewarnt, dass deine Mutter den wahrscheinlich nicht so gut findet.
Weil ich fand den ultra lecker. Ich glaube, du hast den mit Honig gemacht, kann das sein?
Ja, und vielleicht Kokosmilch.
Ja, der war voll lecker. Also ich mochte den total. Aber meine Mutter ist da so ein bisschen, ach, die isst halt nur das, was sie kennt und alles, was neu ist oder generell das, ne, genau. Sabrina, ne, wenn sie irgendwie sagt, die schmeckt das nicht, dann nicht persönlich nehmen, genau.
Oh ja, gar nicht. Ich habe da ja die besten Frühstücke und Abendessen der Welt bekommen. Also deine Mutti, die war fantastisch und es war auch sehr niedlich, wie sie auch einfach nicht verstanden hat, was wir da gerade tun. Warum müsst ihr nach Marmaris? Was?
Genau, wie für was? Für Kräuter? Warum? Ja, genau. Ja. Meine Mutter ist eine andere Generation, nur für die Leute, die es vielleicht jetzt etwas komisch finden. Die ist halt ein bisschen älter. Die weiß überhaupt nicht, was Food-Fotografie ist. Sie weiß auch bis heute nicht genau, was ich mache. Die sagt immer, wenn irgendeiner fragt, sagt sie, die macht irgendwas mit dem Internet. Also demnach wusste sie überhaupt nicht, was wir da machen. Die konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und
du hattest sie auch noch mal darauf angesprochen, dass sie nicht durch die Wohnung durchsaugen soll, während mein Set da steht, nichts umstellen.
Ja. Am besten nicht reinkommen, nichts machen, genau, lass sie da, wo sie ist. Die muss arbeiten.
Und es waren dann, glaube ich, wirklich auch nur 5 volle Tage oder 6, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe das schon gut gemerkt, so nach einer Weile, weil ich da ja wirklich in diesem abgedunkelten Raum gearbeitet habe und da locker auch meine 6 bis 8 Stunden am Tag. Also es waren
auf
immer
jeden
so,
Fall, du warst,
ich glaube, das waren so 4 bis 5 Motive, die wir pro Tag geschafft haben. Und also muss dann ja auch immer abgesegnet werden. Ne? Das ist ja für Print, das ist ja ein Riesending. Das ist was anderes, als mal schnell ein Rezept für Instagram zu machen. Und da waren dann halt zwischendurch auch immer Wartezeiten. Das Schöne war, die Wartezeit konnte ich teilweise im Pool verbringen.
Eine richtige Workation war das.
Es war meine erste Workation tatsächlich.
Kennt man eigentlich nur bei so digitalen Nomaden, wie sie mit Laptops irgendwo im Café sitzen, aber bei dir war das eine etwas andere Workation.
Bisschen mehr Aufwand, bisschen mehr Vorbereitung. Ja. Ich habe ja danach auch noch Workations gemacht. Ich war ja die letzten Jahre auf Teneriffa und auf Madeira und da hatte ich dann auch noch meinen Laptop mit, weil ich ja inzwischen auch ein Online-Business habe.
Aber du hast kein Studio mitgenommen?
Nee, kein Studio, nur die Kamera.
Ja. Ach, das war schon echt. Also das werden wir auch in den nächsten Jahren, werden wir diese Stories auf jeden Fall noch raushauen. Das ist einfach, das war ein Erlebnis fürs Leben.
Ja, auf jeden Fall hatte ich dann ja so langsam alle Zutaten zusammen. Und immer wenn ich dann was brauchte, wir hatten ja vorher geschaut, was habt ihr denn alles im Garten? Also waren solche Sachen wie Chilis, Aubergine, glaube ich auch. Ich habe die niedlichsten Baby-Auberginen bei euch gefunden, die in dem Bild gelandet sind. Und ich konnte halt dann für viele Dinge einfach immer in den Garten tigern, die Dinge besorgen, die ich brauchte. Das Geile war dann auch zum Beispiel bei, genau, Orangen. Also die Zutaten, die haben einfach wie die Faust aufs Auge gepasst. Bei den Orangen hatte ich dann natürlich die Blätter noch mit dabei, weil ich sie frisch vom Baum gepflückt habe. Das hätte ich ja in Deutschland niemals so machen können. Oder Oliven. Es gab auch eine Sorte, mehrere Sorten mit Oliven.
Ja.
Und da dann einfach die frischen Oliven vom Baum mit dem Grün und allem runterzuholen.
Schon cool.
Das war sehr, sehr geil. Und da war mein Kunde auch extrem happy, dass ich entschieden habe, das in der Türkei zu machen. Auch wenn das dann bedeutete, dass ich einige Dinge dann nochmal an einem extra Shooting-Tag nachgeholt habe. Das war ja für die kein Problem. Das war ja nur mein, das musste ich ja lösen, dieses technische Problem.
Aber die wussten das, ne?
Ja, genau. Bist
du, genau.
Also es hat sich halt auch in der Zeit ergeben, so, okay, der Rucola, der sieht aber nicht so aus wie deutscher Rucola.
Genau. Aber was musstest du im Nachgang noch machen? Also beim Rucola, daran kann ich mich noch erinnern, dass der nicht so aussah wie der deutsche kleine Rucola, also der dünne Rucola, weil der hatte auch viel größere Blätter. Was hattest du noch, was neu gemacht wurde, was nicht gepasst hat?
Es waren nur der Rucola und Schnittlauch. Mhm. Es waren wirklich nur zwei Fotos, die ich nachshooten musste.
Haben wir das mit dem Schnittlauch nicht probiert mit irgendwelchem anderen Gras oder sowas? Haben wir da nicht irgendwas, haben wir da...
Ich glaube, das haben wir versucht, aber das hat nicht
ausgesehen. Aber das sah nicht so aus, ne?
Aber es gibt eine andere Sache, die ich im Vorfeld schon mit dem Kunden besprochen habe, dass das nicht möglich ist, weil eine Sorte nämlich Bärlauch war.
Stimmt.
Und ich meinte so, ja, das tut mir sehr leid, ich weiß nicht, wie ich an... Also Bärlauch in Deutschland im September, auch schwierig, in der Türkei ebenso. Und da hatten wir dann auch schon besprochen, okay, dann müssen wir da wahrscheinlich mit Stockfotos arbeiten, kann man halt nicht ändern. Aber dann war ja das Krasse, dass ich durch deinen Garten gegangen bin und hab da so ein paar Blätter in einem Beet gesehen.
Genau, ja.
Und hab euch noch gefragt, sag mal, wisst ihr, was das ist? Nö, keine Ahnung. Aber es sah 1:1 aus wie Bärlauchblätter.
Aber wir wissen bis heute nicht, was es war, ne?
Nee. Und auch wenn man das Bild anschaut, dann denkst du zu 100%, das ist Bärlauch. Es ist wirklich... Ja. Kein Unterschied. Bärlauch wächst ja einzeln, als einzelne Blätter aus dem Boden. Ne? Ich glaube, die Blätter sind nicht so gewachsen. Von daher war es schon offensichtlich, so als die Pflanze an sich, dass es kein Bärlauch ist, aber die Blattspitzen und alles.
Genau, das hast du dann noch, ja, das hast du noch verwendet, das weiß ich auch noch. Aber du hattest auch irgendwas noch im Koffer aus Deutschland. Du hast auch irgendwas hast du mitgebracht, aber da waren jetzt natürlich keine frischen Kräuter, aber was war das alles, was du aus Deutschland mitgebracht hast?
Ich glaube, ich hatte schon die ganzen trockenen Gewürze mitgebracht.
Okay.
Also alles, was ich getrocknet und haltbar schon besorgen konnte, habe ich besorgt, meine ich. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, was da, ja.
Ja, und dann hattest du in Deutschland nur noch ein, zwei Shooting-Tage?
Ein Shooting, ich glaube, einen halben Shooting-Tag nur. Also nur, um diese zwei Fotos nochmal nachzuholen.
Okay.
Und das waren ja auch, es waren, glaube ich, insgesamt 18 verschiedene Sorten, die ich geshootet habe, aber in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal für das längliche Etikett auf den Gläsern und dann für diese Probiergröße so ein runder Deckel. Und ich habe das Setup so aufgebaut, dass es möglich war, ohne die Kamera zu bewegen, beide Arten von Etiketten zu shooten. Und irgendwann hatte ich es dann auch genau raus, weil ich ja meine ganzen Markierungen hatte, wo ich das dann hinlege und so. Es war auch nochmal eine Schwierigkeit. Ich habe das damals mit Lightroom gemacht und da hast du zwar ein Live-View, also dass du deine Kamera mit deinem Laptop verbindest und dann auf dem Laptop-Bildschirm siehst, was du da gerade am Shooten bist. Heute habe ich ein Tool, das auch ein Live-View hat, aber man kann Überlagerungen machen. Also ich hatte ja die ganzen Etiketten-Designs schon und die hätte ich mir jetzt mit besserer Technik, wahrscheinlich kann Lightroom das inzwischen auch, aber 2020 konnte es das nicht. Mhm. Ich hätte mir einen Overlay über meinen Bildschirm legen können und hätte das genau, millimetergenau so legen können, dass es mit dem Etikettendesign passt. Das hatte ich aber nicht. Das heißt, ich musste für jedes Foto Photoshop öffnen, diese Maske von diesen Etiketten draufpacken und gucken, passt das? Oh nee, dieses Senfkorn muss dann wohl nochmal einen Millimeter nach links oder rechts. Und das war extrem aufwendig. Ich bin sehr dankbar dafür, wie Technik auch einfach krass schnell fortschreitet.
Ne? Und dann aber, genau, der Plan war ja eigentlich, dass du eine Woche 5 Tage shootest. Du hast ja dann länger geshootet. Hatten wir überhaupt noch Urlaub dann? Wie
ja,
war das?
Wir waren 2 Wochen da und ich meine, es war wahrscheinlich wirklich die erste Woche, die ich komplett beschäftigt war, weil wir ja auch 2 Tage einkaufen waren. Oder ja, also einen Tag waren wir auf jeden Fall hauptsächlich einkaufen. Dann war Lichtsetup und alles, Testshots machen und so. Und dann war ich, glaube ich, pünktlich am Sonntag oder so fertig. Und dann hatten wir noch die ganze Woche zusammen. Irgendwie so.
Ja, wir waren am Strand, das weiß ich noch. Mhm. Dann haben wir natürlich trotzdem ein bisschen zusammen am Laptop gearbeitet. Das war schon schön. Ne? Also es war echt eine Erfahrung wert.
Ich komme dich bestimmt auch mal wieder in Dalian besuchen. Also da jetzt ja modernere Wohnung und Airbnb, ne?
Genau, und jetzt haben wir auch ein paar mehr Supermärkte. Wir werden ein bisschen, moderner. Aber das war echt schön. Und im Nachgang, weiß ich noch, hast du mir, glaube ich, ein Gläschen gegeben oder 2. Und dann habe ich das noch mit in die Türkei genommen, hat meiner Mama gesagt, Mama, hier, jetzt weißt du, was Sabrina hier gemacht hat. Und die so, wie? Ich sage, das siehst du, dieses Foto da auf dem, also ich musste meiner Mutter dann richtig erklären, dieses Etikett, dieses Foto, siehst du das? Ja, ich sage, das ist das, was sie hier gemacht hat. Nee, ehrlich? Ich sage, ja, guck mal hier, diese, ne, die Blätter und hier die Zutaten und das waren die, oh, das sieht ja total toll aus. Dann hat sie es auch probiert und dann fand sie auch total lecker. Das waren ja so Aufstriche.
Genau,
waren das
ja, ne? Genau, es war ja so, hier, das sind Oliven aus deinem Garten.
Genau, und das war für sie überhaupt nicht greifbar. Und ich habe gesagt, ja, das ist das, was sie gemacht hat. Sagte ich, oh, ne, das ist auch so aufwendig, weil viele wissen ja einfach nicht, was hinter den Kulissen passiert, wie aufwendig solche Shootings sind. Deswegen war das für mich einfach so eine krasse Erfahrung als Außenstehende, das mal mitzuerleben, was da wirklich hintersteckt bei so einem riesen Auftrag, weil für uns sind das einfach nur irgendwelche Etiketten, haben sie sich da irgendwie zusammengeschustert, keine Ahnung, die Grafikabteilung oder was, aber was da für eine Arbeit dahinter steckt, das war echt, habe ich super Respekt vor. Hast du aber auch richtig toll gemacht. Die sahen wirklich sehr toll aus.
Es hat auch einfach mega Spaß gemacht. Ich hatte zwischenzeitlich, wie gesagt, ein bisschen Angst, dass Dinge nicht funktionieren, dass ich da jemanden hängen lasse, weil das natürlich auch alles wieder irgendwie eine Deadline hatte und dieses letzte Shooting war dann auch wirklich so, okay, das muss dann aber auch wirklich fertig sein, wenn du zurück bist in Deutschland. Dann habe ich, glaube ich, wirklich direkt 1 oder 2 Tage, nachdem ich in Deutschland zurück war, den letzten Kram dann auch noch geshootet und alles andere vorher schon bearbeitet und rausgeschickt. Aber es war eine fantastische Zusammenarbeit auf jeden Fall. Vielleicht nochmal so kurz zu der generell zu dem Ablauf. Ich hatte ja gesagt, den ersten Tag waren wir eigentlich nur einkaufen und einen Tag habe ich fast komplett nur damit verbracht, das Lichtsetup zu bauen. Also, dass wir den Look generell erstmal gestalten. Und dann erst ging es an die wirklichen Zutatenfotos. Ich glaube, am ersten Tag haben wir 1 oder 2 Sorten fotografiert, weil ich erstmal locker 4-5 Stunden nur das Lichtsetup gebaut habe und dann halt auch hin und her geschrieben habe, ob wir das so oder so machen.
Und ich fand das auch richtig krass. Also du hattest ja gar nicht mit Tageslicht gearbeitet, weil bei mir im Wohnzimmer ist es auch sehr dunkel, dadurch, dass da noch eine Dachterrasse davor ist, also vor den Fenstern, ist es relativ dunkel. Aber du hast das mit dem Licht so krass hinbekommen, dass ich mir gedacht habe, ey, wie geht das? Wie geht das?
Es hat sogar ganz gut geholfen, dass dein Raum ein bisschen dunkler war. Ich habe nämlich mit Blitz fotografiert. Also ich hatte halt mein kleines Einstelllicht, um zu sehen, okay, so und so ist der Look. Aber das eigentliche Foto wurde dann mit einem Blitz gemacht. Und da ist es schon hilfreich, wenn man den Raum etwas abdunkeln kann. Nicht komplett, das ist halt bei schwächeren Lichtquellen immer ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man irgendwie Streulicht von anderen Quellen mit drin hat. Aber so ein Blitz, der ist so hell, halt für eine sehr kurze Zeit, dass alles andere Licht keinen Effekt mehr auf dein Set hat. war auch das erste Mal, wo ich mich zu 100% auf Kunstlicht verlassen musste. Davor war das immer eine bewusste Entscheidung. So, oh ja, ist einfacher, ich bin flexibler mit Blitzlicht. Und das war so, ja, funktioniert halt besser, komme ich besser mit zurecht. Hatte mich inzwischen auch schon so ein bisschen mit reingefunden, weil mit Tageslicht arbeiten und mit Blitzlicht arbeiten und vor allem dieser Wechsel dahin ist schon erstmal eine Herausforderung. Weil wir bei Tageslicht doch meistens eher, ich sag's mal so, Ergebnisse kriegen, die teils Zufall und teils gewollt sind. Vor allem, wenn man sich mit Licht noch nicht so auskennt. Und bei Blitzlicht ist halt jedes, also da gibt's keinen Zufall. Da ist alles, was passiert, ein Ergebnis von deinen Entscheidungen. Wo du die Lampe hinstellst, wie du sie ausrichtest und all das Ganze.
Ja, so krass.
Damals schon dachte ich mir, boah, ich möchte mehr über Licht abnörden. Und deswegen habe ich ja diesen Podcast auch gestartet, damit ich über meine Lieblingsthemen abnörden kann und Leute mir dabei zuhören müssen. Blitzlicht war, wie gesagt, bei diesem Job die einzig sinnvolle Lösung, um das Ergebnis abliefern zu können, was meine Kunden haben wollten. Wenn du mit der Food-Fotografie ein langfristig erfolgreiches Fotobusiness aufbauen möchtest und halt auch solche Kunden gewinnen möchtest, wie ich sie jetzt hier für dieses Shooting zum Beispiel hatte, dann geht kein Weg daran vorbei, dass du dich mit Kunstlicht auseinandersetzt.
Vor allem, wenn man so große Aufträge, also das war ja ein super Auftrag, und wenn du sowas abwickeln möchtest, also ich komme ja jetzt gar nicht aus der Branche, ich habe davon absolut gar keinen Plan, aber dann muss ja auch irgendwo jedes Bild gleich aussehen. Und wie willst du das machen bei Tageslicht, wenn auf einmal die Sonne scheint oder wenn auf einmal hier, dann wird es wieder grau, vor allem in Deutschland, keine Ahnung. Da hast du ja innerhalb von 5 bis 10 Minuten hast du da ganz andere Lichtverhältnisse.
Ja, absolut.
Und dann bleibt dir nichts anderes übrig, als dich mit dem Thema Licht zu beschäftigen und das auch zu lernen, weil wie willst du sonst solche Aufträge an Land ziehen oder solche Aufträge umsetzen, wenn du dieses Thema nicht beherrschst? Also es wäre jetzt so mein, ich komme nicht aus der Branche, aber das wäre so mein Gedankengang.
Ja, genau. Und jedes Unternehmen, jede Brand hat ja auch einen speziellen Look, den du dann auch rekreieren musst. Und das Ding ist ja auch, das war ja dieses Shooting in der Türkei, das war ja nur das erste von etlichen Folgeaufträgen, die da draußen noch entstanden sind, weil wir neben den Etiketten dann ja auch noch Promomaterial geshootet haben, also Rezepte dazu gemacht haben und alles Mögliche. Und das sollte dann ja auch in einem ähnlichen Stil wieder entstehen. Monate später teilweise. Aber wir haben jetzt ja schon die ganze Zeit über Licht geredet und deswegen möchte ich noch einmal kurz einen Bogen schlagen. Eigentlich wollten wir zwei uns ja schon vor gut einem Monat treffen. Und dann kamen aber diverse Dinge dazwischen und ich hatte vor, ein sehr krasses Announcement zu machen, aber es ist heute immer noch genauso krass. Für viele wird es keine Ausrede mehr geben, jetzt nicht endlich das Thema Kunstlicht anzugehen. Ich habe den Preis für meinen Kurs Lichtkunst massiv gesenkt. Es hat sich 100% richtig angefühlt. Und dadurch weiß ich, dass dieser Kurs jetzt noch mehr Menschen erreichen wird. Wenn es eine Sache gibt, die du als Food-Fotograf beherrschen können musst, dann ist es Kunstlicht. Und dafür habe ich Lichtkunst kreiert.
Was für ein schöner Name.
Das ist ein schöner Name. Ich bin auch sehr, sehr stolz auf diesen Namen. Und ja, in Lichtkunst lernst du alles von den Grundprinzipien der Lichtsetzung bis hin zu dem ganzen technischen Hickhack. Blitzlicht ist anders zu verwenden als Dauerlicht. Und genau da, in diese ganzen kleinen Details gehen wir rein. Was diesen Kurs so geil macht, ist, dass ich dich bei meinen Shootings einfach mit hinter die Kulissen nehme. Und während ich etwas shoote und style und schön mache und meine eigenen Probleme löse, denn ich habe auch Probleme, die bei Shootings
schön
aufkommen.
Ist das.
Ne? Und da nehme ich dich direkt mit hinter die Kulissen und erkläre ja quasi am nicht lebenden Objekt, wie diese Entscheidungen entstanden sind. Und du siehst halt wirklich in Echtzeit, wie sich das Licht verändert von zu oh mein Gott. Es ist schon extrem viel drin und es kommen noch so richtig krasse Inhalte mit rein.
Cool ist das denn? Das ist ja cool. Und vor allem, was ich so schön finde, ist, dass du dein ganzes Wissen einfach digitalisierst und so noch mehr Menschen helfen kannst, weil ich weiß, wie hilfsbereit du, also ich weiß ja, wie du bist. Du hast mir in der Türkei auch schon so krass weitergeholfen und hast dich sofort hingesetzt und willst den Menschen ja auch wirklich helfen. Und ich finde das so schön, dass du deine ganze Expertise die du hast, in so ein Produkt steckst. Und ich weiß, wie du bist, wenn du Sachen in Herzensprojekte steckst. Ich finde das so, so, so schön. Und ich als Online-Business-Mentorin kann sagen, Leute, wirklich bildet euch weiter, macht Online-Kurse zu Themen, die ihr benötigt, vor allem jetzt in der Food-Fotografie. Wenn ihr das Thema nicht beherrscht, macht es. Denkt nicht so viel drüber nach. Sabrina, so Leute wie Sabrina sind genau dafür da und lernt von den Leuten, wo ihr hin möchtet. Also die schon da sind, wo du bist. Das ist das, was ich sage. Voll schön! Sabrina, Lichtkunst. Oh, ich muss mir das unbedingt mal anschauen.
Ja, vor allem, du weißt ja, wovon du sprichst. Also wir beide sind ja quasi das Paradebeispiel dafür, dass Online-Weiterbildungen einen so weit bringen können. Also ich bin ständig in irgendwelchen Coachings drin, habe irgendwann auch meine Herzenscoachin gefunden und ich weiß, dass du auch einige Dinge mitzugeben hast. Ich weiß, dass du hast doch ein Podcast-Modul.
Podcast-Kurs, ja, genau. Ich habe auch einen Online-Kurs, genau, einen Podcast-Kurs.
Genau, ja. Also wir wissen, wovon wir sprechen. Ja, und
voll.
Ja, die Worte waren gerade sehr schön. Das hat mich gerade sehr gefreut, wie du mich wahrnimmst. Ja, wir müssen über dein Business auch irgendwann mal ein bisschen genauer sprechen.
Das machen wir zu einem anderen Zeitpunkt.
Ja. Wie gesagt, zu Lichtkunst, alle Infos verlinke ich euch in den Shownotes. Es gibt dem jetzt eigentlich nichts mehr hinzuzufügen nach diesen lieben und warmen Worten von Dilek. Vielen Dank.
Das ist nur die Wahrheit.
Was haben wir noch aus der Türkei an Dingen?
Wir waren am Strand.
Wir waren im Schildkrötenkrankenhaus.
Stimmt, genau.
Ja, hatten geiles Essen.
Boah, wir haben ordentlich gegessen.
Gößleme am Markt.
Ja, und das mache ich bis heute noch, ne? Auf dem Markt Gößleme essen. Oh, Leute, wenn zwei Foodies sich treffen, das eskaliert.
Ja, auch jetzt, wo wir auch drüber gesprochen haben, möchte ich so gerne wieder zurück. Es war so schön.
Ja, super.
Euer Haus ist einfach... Hammer. Die haben einen eigenen Brunnen.
Trinkbrunnen, yes.
Als einzige in der ganzen Straße.
Ja, das stimmt. Ach so, jetzt kann ich was pitchen, ganz spontan. Ich habe eine, über der Wohnung, wo du ja das Shooting gemacht hast, habe ich ja jetzt eine Airbnb-Wohnung gemacht. Ja, also falls jemand in Dalian Urlaub machen möchte, meldet sich gerne bei Instagram bei mir unter Happy Dilekki. Da habe ich auch Highlights von der Wohnung. Ja, und wer weiß, vielleicht sind Sabrina und ich ja auch zur gleichen Zeit da. Oder wir machen eine Workation wieder.
Ja, also zu dem Airbnb muss ich auch noch sagen, ich habe ja schon die Walkthroughs gesehen und so. Und es ist halt auch wirklich wie gemacht für Leute, die auf Workation gehen wollen und die zwischendurch ein bisschen arbeiten, aber dann auch mal
genau.
Den Pool dürfen sie ja auch benutzen, ne?
Ja, genau. Das war auch tatsächlich, wir haben mitgedacht und haben halt gedacht, für die Leute, die auch remote arbeiten oder genau, ne, Workation machen wollen oder ein bisschen Urlaub, ein bisschen arbeiten, haben da auch ein Homeoffice noch reingesetzt, also mit Schreibtisch, Drucker und was weiß ich. Ist aber auch genauso gut für Familien geeignet. Genau, Pool können die auch mit benutzen, wenn sie möchten, können sie auch meine Greta benutzen.
Greta, ich wollte es gerade sagen.
Greta ist ein elektrisches Dreirad, kann man nicht sagen. Das ist ein Roller mit drei Reifen.
Sieht aus wie so ein Golfauto.
Golfkart oder AOK-Shopper sagen auch viele. Ja. Nur halt für drei Personen, hinten können drei sitzen, vorne der Fahrer. Das Ding ist cool, das Ding ist elektrisch, kann man auch gerne mit benutzen. Oh, Sabrina, du musst kommen, wir müssen mit dem Ding durch die Gegend fahren.
Ja.
Das ist geil.
Reden wir später drüber. Du bist ja auch echt extrem viel unterwegs. Bist jetzt ja gerade in Düsseldorf? Oder?
Jetzt bin ich in Düsseldorf, genau. Mhm. Aber eigentlich wäre ich ab Montag wieder in der Türkei. Also ist mal hier, mal da. Aber jetzt ist noch Belgien dazwischen gekommen. Also deswegen, das wird hier den Rahmen sprengen. Mhm. Darüber quatschen wir ein anderes Mal.
Oh, Dilek, ich könnte jetzt echt stundenlang weitermachen.
Ja.
Ich hoffe, wir kommen an anderer Stelle mal wieder.
Auf jeden
dazu
Fall.
Ein bisschen zu schnacken, eventuell ja in deinem Podcast. Wenn es was gibt, packe ich das auch hier in die Shownotes. Vorerst habt ihr da Informationen zu Lichtkunst, zu dem Blogpost, den ich irgendwann noch dazu schreiben werde. Ich hoffe,
mit Fotos.
Bevor der online kommt, genau. Und natürlich auch alle Socials von Dilek, damit ihr euch mit ihr connecten könnt.
Oh, danke.
Bitte schreibt uns DMs, wie euch diese Podcast-Episode gefallen hat und ob ich öfter mal über meine Shooting-Erlebnisse sprechen soll oder ob ich öfter mit Dilek sprechen soll. Also
Oh, das wäre es ja. Ich fange dann auch an, wie Grimm einfach die Sachen zu kommentieren oder so. Das fand ich super.
Sehr schön. Ja, Grimm ist jetzt ja auch schon länger nicht mehr da gewesen. Und da gucken wir mal, dass wir uns jetzt bald mal wieder treffen für die nächsten Episoden. Aber es war auch sehr schön, mal so einen Monat mit Fokus auf Gästen zu haben. Und mir persönlich macht das ja sowieso immer am meisten Spaß, wenn ich einen Gesprächspartner habe.
Das hat ich habe mich auch richtig gefreut, als du mich gefragt hast. Und das, vielen Dank dafür, dass ich Gast sein durfte. Es hat super viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.
Mal wieder zu schnacken.
Wir quatschen jetzt noch ein bisschen off-camera und wir hören uns in 1 oder 2 Wochen. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, wir hören uns in der nächsten Episode und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis dann.
Tschüssi.